Judith, wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder nach vorn und schrieb auf die Erde.
Ja. Und jetzt?
Da steht in Johannes, Jesus vergibt einer Ehebrecherin ihre Schuld. Magst du mal die Geschichte vorlesen?
Ja, ich glaube, ich erzähle sie lieber. Also Jesus kommt in den Tempel und da sind ganz viele Leute, die brennend hören möchten, was er zu erzählen hat. Er ist also jemand. Er hat die volle Aufmerksamkeit der Crowd. Und dann kommen Pharisäer und Schriftgelehrte und also jetzt im übertragenen Sinne die Besserwisser, die ihn auf die Probe stellen wollen, die es nicht so gerne haben, dass wahrscheinlich erstens ihm so viele Leute zuhören und irgendwie er scheinbar auch die Wahrheit sagt an der einen oder anderen Stelle. Und sie bringen eine Frau rein, die sie in flagranti beim Ehebruch erwischt haben. Das scheint auch nicht strittig zu sein, weil weder die Frau noch Jesus noch sonst irgendjemand das in Frage stellt. Und dann sagen sie also, normalerweise im Gesetz Mose steht, dass wir eine Ehebrecherin steinigen sollen. Was sagst du, Jesus? Und Jesus sagt erstmal gar nichts, sondern macht da so eine Aktion. Also er nimmt seinen Finger und geht eigentlich aus dem Blickkontakt raus und beugt sich auf den Boden und schreibt in die Erde irgendwas. Wir wissen nicht, was er da reinschreibt. Und die ganze Crowd guckt zu, bis die Schriftgelehrten und Pharisäer, so steht es da jedenfalls, also dann nochmal mit Blicken irgendwie versuchen, jetzt doch nochmal eine Antwort zu kriegen von ihm. Und das kriegt er mit und hebt dann also den Blick wieder. Und das Einzige, was er dann sagt, ist, wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Punkt. Und dann geht er wieder aus dem Blickkontakt raus. So, dass diese Frage oder diese Aufforderung, die er da jetzt gerade gebracht hat, so nachwirken kann in denen. Und es wirkt so nach, dass zuerst die älteren Leute und dann die jüngeren mucksmäuschenstill den Raum verlassen. So lange, bis keiner mehr im Tempel ist, nur noch Jesus und die Ehebrecherin, also die Frau. Und er dann wieder in den Blickkontakt geht mit ihr und sich umguckt und denkt, hä, ist ja gar keiner mehr da. Und sie fragt, was ist los? Hat dich keiner verurteilt? Nein. Und dann sagt, ich verurteile dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort, nie wieder.
Uff, also irgendwie ganz interessant. Ich habe die Geschichte ganz gerne gelesen. Ein bisschen merkwürdig ist es aber schon. Warum ist es denn so merkwürdig?
Ja, das musst du jetzt mal sagen, warum es merkwürdig ist.
Es ist merkwürdig, weil es uns nicht von oben belehrt. Also es ist eine untypische Geschichte oder eine untypische Art und Weise der Lehre, weil die Personen, die diese Frau verurteilen wollten, es letzten Endes nicht tun, weil sie es nicht tun können. Sie werfen keinen Stein auf diese Frau, furchtbar, dass das damals so gang und gäbe war, sondern sie gehen alle. Und Jesus sagt ihr dann zwar, sie solle nicht weiter sündigen, aber spricht ihr ja auch nicht diese Schuld zu.
Ja, der Text ist ganz vielschichtig und man kann jetzt natürlich wieder in das Rabbit Hole fallen. Was waren das für schlimme Männer vorher? Das ist klar, aber das ist nicht der Punkt an diesem Text, sondern das ist jetzt der Fall. Und interessant ist, was Jesus macht. Also es gibt am Ort, wo das Gesetz eben verhandelt wird, das Gesetz Mose, nämlich am Tempel, da kommt er hin und es wird ihm jetzt ein Fall in die Mitte geführt von dieser Frau und die anderen wollen jetzt abprüfen, wie er darauf reagiert. Also wenn er, wie er behauptet, Gottes Sohn ist, dann müsste er ja jetzt eigentlich das Gesetz Mose einhalten. Und anstatt jetzt mit denen in eine Diskussion zu gehen, demonstriert er ihnen was. Also er zeigt das offene und deswegen vielschichtig. Es ist ganz viel angedeutet und vor allem aber für uns Leserinnen. Also nicht so sehr für die Leute in der Situation. Die werden, also das ist ja, wenn man sich das vorstellt, das wird wahrscheinlich relativ schnell abgelaufen sein und die meisten sind wahrscheinlich da und sind rausgegangen und haben gedacht, der hat sie nicht mehr alle. Aber für uns als Leserinnen, also er, wenn wir es, das ist wieder, also bei Johannes ist es ganz oft so, dass es wie so eine ganz kurze, also dass er wie so eine Sekundensequenz uns jetzt eigentlich wie im Slow Motion zeigt. Also ist ja egal, welcher Fall es ist. Jemand ist in flagranti bei irgendwas ertappt und es gibt ein Gesetz dazu. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert eigentlich Gott da drauf? Was fordert der jetzt ein? Und hier geht es ja tatsächlich um die Tötung. Also jemand soll für das, was er getan hat, ist jetzt hier auch noch zusätzlich ein absurder Fall, weil Ehebruch, das ist für uns jetzt keine Realität mehr. Aber irgendwas, wo Leute das Gefühl haben, sie könnten über Leben und Tod entscheiden. Das ist eigentlich hier der Fall. Und er scheint so schlau zu sein, dass er weiß, wenn er jetzt mit denen in eine Diskussion geht, dann werden sie einfach weiter diskutieren. Aber was er macht, ist, dass er es auf die ganzheitliche Ebene hebt. Er befragt sie nämlich, also er stellt die Steinigung der Frau, also das jemand umbringen für etwas, was sie gemacht hat, stellt er gleich mit der eigenen Fehlbarkeit und setzt es in Verhältnis. Und zwar so, dass diejenigen, die dann den Stein in die Hand nehmen müssen, das mit sich in Beziehung setzen müssen. Also bin ich eigentlich so frei von Schuld, dass ich entscheiden kann darüber, über Leben und Tod bei jemand anderem?
Nein, können sie alle nicht. Und die Alten gehen direkt, weil die ein langes Leben wahrscheinlich schon vor sich hatten und schon viele Sünden begangen haben, viel Schuld auf sich geladen. Also hier Schuld, ein konkretes Fehlverhalten, das eben von Gott trennt. Was ich gut finde an dieser Geschichte, ist dieser Unterschied zwischen, der hier durch den Text erzeugt wird, diese Crowd, die dort steht, diese Gruppe an Menschen, die Frau in der Mitte, Jesus, der dann seinen Blick wieder abwendet, der in die Erde schreibt, der seinen Blick zu gewissen Zeiten wieder zu den Personen richtet. Also hier einmal, als er dann zu diesen Leuten eben spricht und sagt, wer keine Schuld auf sich geladen hat, werfe den ersten Stein, und dann auch am Schluss, als er mit der Frau spricht. Wie können wir das denn stilistisch hier interpretieren?
Ich würde sagen, es geht wieder um die Frage, wie gehen wir mit dem Gesetz um und was macht uns zu Menschen? Und wann dient ein Gesetz eigentlich dem Leben oder dem Zusammenleben oder dem Leben hier auf der Erde? Und wann ist die Durchführung von oder die Vollstreckung von Gesetzen derartig unmenschlich, dass wir uns in die Position Gottes eigentlich stellen, weil wir über jemand anderen urteilen und in dem Fall tatsächlich ja den Tod, also bis zum Tod steinigen. Und da nimmt er eben die verschiedenen Möglichkeiten, die wir als Menschen auch haben, mit rein. Also es wird ja der Text, und das ist interessant, dass er das kann, der lässt eine Lücke für das, was passiert, wenn jemand einem mit einem Blick etwas sagt. Also Jesus geht aus dem Blick raus. Das heißt, er geht aus dem Fokus auch raus, ne? Also er geht auch aus der Anschuldigung oder aus der Frage raus.
Das kann ich nachvollziehen. Manchmal braucht man ja auch ein bisschen Raum für Erkenntnis. Also mir sagt jemand was, das ist wahr, es ist aber zu anstrengend wahr. Da brauche ich erstmal einen Moment für mich.
Genau, er geht aber ja vorher schon raus. Also er merkt, oh, die wollen mich jetzt auf die Probe stellen und ärgern. In der Ästhetik oder in der Stimmung müssen wir gar nicht anfangen, darüber zu reden, weil da werden sie es wahrscheinlich eh nicht schnallen, sondern er geht raus und lenkt ab. Es ist eigentlich fast ein Hypnosemoment. Also wenn man das bei Kindern zum Beispiel macht, es gibt so eine Methode zu erzählen, dass man so Sand auf den Boden macht, in so einem großen Sandsack, und dann einfach nur mit der Hand den Sand verstreicht. Und die Kinder, ist eigentlich egal, mit wem man das macht, Kinder, Erwachsene, Alte, die fangen an, der Hand, die durch den Sand fährt, so zu folgen, genau, dass sie sich davon hypnotisieren lassen. Das ist Hypnose. Also es gibt eine Konzentration auf eine Mitte. Und das ist das, was er macht. Also er lenkt die Aufmerksamkeit oder den Geist, den die da haben, nämlich wir wollen den ärgern, auf eine andere Sache, indem er da auf den Boden schreibt. Wir wissen ja auch nicht, was er schreibt. Er macht da irgendwas. Und das irritiert die so, dass sie plötzlich wieder in einen anderen Zustand kommen. Also es ist wie, wenn man vielleicht laut in die Hände klatscht und man so für einen Moment aufschreckt und merkt, ah, okay, warte nochmal, jetzt nochmal neu.
Du sagst, die wollen Jesus ärgern. Geht's in dieser Geschichte dann eher um Jesus als tatsächlich um die Frau selbst?
Um die Frau selbst kann es nicht gehen, weil der Fall ja nicht weiter verhandelt wird. Also das ist nicht der Fall. Es geht nicht um, hat sie wirklich Schuld oder nicht, sondern die Schuld ist strittig, die ist unstrittig. Also Ehebruch, sie hat Ehebruch begangen, wie auch immer das sich vollzieht. Und sie hat gegen das Gesetz verstoßen. Und jetzt ist die Frage, wie geht Jesus mit dem Gesetz um? Also es geht natürlich in erster Linie um Jesus hierbei, aber es geht gleichzeitig um uns alle, die wir das lesen. Nämlich die Frage, wie gehen wir mit solchen Situationen um.
Wie wärst du denn mit der Situation umgegangen?
Ich hätte mich auch verdünnisiert.
Ist ja auch eigentlich besser so. Also es wäre ja schon schlimm, wenn man hier das Urteil sprechen muss. Aus welcher Position heraus auch.
Aber wie immer kann ich auch die Schriftgelehrten- und Pharisäerpositionen verstehen. Das ist natürlich die viel uncharmantere, aber wie oft kommen wir eben in die Situation, dass wir andere aus dem Stand raus verurteilen? Nicht bis zum Tod, aber bis zur Vernichtung. Die kann ja auch sein, das geht überhaupt nicht und wie kann man eigentlich so sein und wenn man sich so verhält. Also wir können schon, ich bin dazu in der Lage, andere mindestens gedanklich zu vernichten. Und auch mich dann auch noch zu sagen, ja, aber das ist auch richtig so, weil ich beziehe mich auf irgendein Recht. Also ich kann diesen Vorgang, den kann ich durchaus verstehen. Und jetzt kommt da einer daher und der ist so vollmächtig und so souverän da drin, mich immer mal wieder dann on the edge zu führen, dass ich schon das auch nachvollziehen kann, den dann mal so auf den Zahn zu fühlen und zu sagen, ne? Kann ich dich nicht aus der Reserve locken? Also ich kann das schon verstehen und zwar vor allem auch unter dem Aspekt, dass es ja wirklich um was geht.
Und wieder einmal lässt sich Jesus nicht aus der Reserve locken, er lässt sich nicht provozieren. Was für ein gelassener Mensch in dieser Geschichte. Warum ist das so? Weil er hier ja Gott verkörpert.
Genau, das ist natürlich das, was man manchmal dem Johannesevangelium auch vorwirft, dass dieser souveräne Jesus, der hier so ganz klar von Anfang an, ab dem ersten Satz eben als Gott verstanden wird und gehandelt wird, dass man an den ja gar nicht ranreichen kann. Aber für dieses Verständnis ist es meines Erachtens nach auch wichtig, dass er das ist. Weil es ja eine Gegenposition braucht zu dem, dass keiner von uns eben den ersten Stein werfen kann. Also dass keiner diese Urteilsfunktion einnehmen kann, außer Gott selbst. Und das wird ja am Ende dann auch nochmal transzendiert. Also dann ist es ja wirklich so, also die Frau, die in die Mitte gestellt worden ist und beschuldigt wird von den anderen, steht jetzt, weil die sich alle da verpieselt haben, alleine immer noch in der Mitte. Sie steht immer noch in der Mitte. Man kann ja nur in der Mitte stehen, wenn außenrum welche stehen. Also steht sie nicht mehr in der Mitte. Sondern Jesus richtet dann seinen Blick auf und dann steht sie vor ihm. Also sie steht dann literally vor Gott und hat die Schuld, die sie trägt, also die ist ja unstrittig, verhandelt sie am Ende eben nur mit Gott. Und der sagt hier, also ich vergebe dir auch oder ich verurteile dich da auch nicht. Ich vergebe dir nicht, sagt er nicht, sondern ich verurteile dich auch nicht. Und wir wissen nicht, also das ist ja eine globale Sache eher. Es ist ja nicht so, dass die jetzt lange darüber gesprochen haben und er jetzt da ein Beichtgespräch abgenommen hat und jedenfalls wird uns das nicht überliefert. Sondern in dieser 1-zu-1-Situation im Vergleich zu dieser, sie steht in der Mitte und die anderen beschuldigen Situation, ist diese Art der Schuld eine, die wir dann eben mit Gott ausmachen können jetzt in diesem Setting.
Ich kann das nachvollziehen. Ich finde das aber auch problematisch. Auf der anderen Seite ging es jetzt um etwas anderes, das für unsere heutige Zeit relevant sei. Und es sagt eine Person, nee, ihr könnt mich eh nicht dafür schuldig sprechen. Ich bin nicht schuldig. Ihr könnt das nicht feststellen. Das muss ich mit Gott ausmachen. Aber diese Person hat ganz klar Schuld auf sich geladen, was ganz Schlimmes getan. Was kann man denn jetzt dazu sagen?
Er schafft das Gesetz ja nicht ab. Es ist jetzt nicht eine Gesetzlosigkeit. Es steht nicht, entweder man hält sich ans Gesetz oder man hält sich an Jesus, sondern er stellt jetzt hier ein Gesetz, das zum Tode führt, in Frage. Und es geht auch nicht darum, dass sie nicht dafür geahndet wird. Das wird hier einfach nicht verhandelt, sondern die Frage, soll sie jetzt gesteinigt werden? Wird erstmal beantwortet mit, wer von euch unschuld ist, werfe den ersten Stein. Also ihr könnt euch nicht so verheben, dass ihr jemanden, also es ist egal, was wer gemacht hat, ne, da sind wir bei der Todesstrafe. Es ist egal, was jemand gemacht hat, das muss von einem Gericht verhandelt werden. Aber ihr könnt nicht über Leben und Tod entscheiden darüber. In der Position seid ihr nicht. Und er macht das auch nicht als Gott. Also egal, was jemand gemacht hat, jetzt in diesem Fall auch das, es führt nicht zum Tod führen. Hier zur Verurteilung an der Stelle.
Also sagen wir, jemand hat jemanden umgebracht. das würde auch nicht zum Tod führen, nach dieser Geschichte hier.
Genau, das sind die, an der Stelle wird es immer haarig, aber ich würde es so einfordern. Also wir als PastorInnen haben ja Schweigepflicht. Das heißt, auch wenn mir jemand, der jemanden umgebracht hat, das beichtet, dann darf ich das nicht sagen. Das ist unverbrüchlich. Ja, und das ist erstmal, hört sich das total krass an und das wird mich auch, mir ist es Gott sei Dank so noch nie passiert. Mir ist es allerdings einmal passiert, dass mir eine geflüchtete Person, die schon gesucht wurde von der Polizei, zu mir gekommen ist und ich dann froh war und der wollte beten und reden, dass ich froh war, dass ich in diesen Konflikt dann nicht gekommen bin. Also ich hätte den eigentlich ausliefern müssen. Als normaler Bürger hätte ich das machen müssen, aber als Pastorin eben nicht, weil es andersrum so auch gilt. Aber genau, an dem Punkt sind wir dann. Also das, was Gott macht, ist eben nochmal was anderes als der höchste Gerichtshof, den wir als Menschen haben können, urteilen darf. Und das Urteil, das Todesurteil über jemanden zu sprechen, obliegt nur Gott.
Ich stelle mir jetzt vor, die würden verschiedenste Leute immer beichten, wen sie alles umgebracht haben. Stell dir vor, das wäre jetzt irgendein Massenmörder oder wer auch immer. Was wäre denn jetzt, du wärst hier einer dieser Personen, die auch um diese Frau steht. Hättest du dann Schuld auf dich geladen, obwohl du diese Schweigepflicht hast? Also du wirst dem ja gerecht, du schweigst. Auf der anderen Seite lädst du doch auch Schuld auf dich, weil du eben nicht weiteres verhinderst.
Gute Frage und Dilemma. Und das müsste ich eben mit meinem Gewissen aushandeln. Und genau auch dann für mich überlegen, was ist jetzt, an welcher Stelle stehe ich jetzt da? Gut, aber da sind wir jetzt in diese ganz extreme Richtung abgedriftet. Und die Frage, die du vorhin gestellt hast, war ja, wie kann ich denn nicht in die Logik kommen, dass mir eigentlich auch alles egal sein kann, weil ich muss es ja am Ende sowieso nur mit Gott ausmachen. Das glaube ich nicht, sondern es geht ja hier, also es ist ja auch eine eingestandene Schuld. Also sie widerspricht nicht, sondern lässt sich in die Mitte stellen und ist offensichtlich, also erhebt keinen Einspruch dafür, dass sie das nicht getan hat. Es geht also um die eingestandene Schuld, würde ich sagen. Aber wir können das auch wieder mit dieser Stelle nicht schlussendlich lösen. Aber im Verhältnis zu den anderen beschuldigen sie und fragen ihn, was machen wir jetzt? Findet er diese Lösung dafür?
Das sehe ich ein, mit dem Schuld anerkennen. Wäre es jetzt hier eine Situation, wo die Person ihre Schuld nicht einsieht oder abstreitet, dann wäre es ja noch mal was anderes. Dann wäre es vielleicht noch mal mehr eine Flucht, nie verurteilt zu werden für die Sünden oder ja, Verfehlungen, die man eben gemacht hat.
Ja genau, es geht in erster Linie nicht so sehr um die Frau. Die wird dann auch noch verhandelt. Also es ist wie so eine Randnotiz zu sagen, genau. Und am Ende steht ihr eben, also müsst ihr das, was ihr tut und die Sünden, die ihr begeht, sind das, was euch von Gott trennt, also vom Leben, wenn wir das wieder als Chiffre nehmen. Ne? Also ihr seid, und das, was jetzt hier passiert, ist, dass zwischen der in Anführungszeichen Sünderin und Gott wieder eine Verbindung hergestellt wird dadurch. Und er stellt sich ja auf eine Weise vor sie, die das auch schon zeigt, ne? Ohne zu sagen, dass es nicht so schlimm ist, was sie gemacht hat oder dass es richtig ist oder dass sie sich jetzt mal nicht so haben sollen oder dass das Gesetz alles nichts bringt. Das sagt er alles überhaupt nicht. Sondern durch diese Demonstration bringt er eigentlich nochmal eine andere Verständnisebene zum Klingen. Und zwar die für uns Menschen relevant ist und die den Fokus auf unsere Verbindung legt und nicht so sehr auf unsere Trennung und Verurteilung. Und das ist schon ein ziemlich guter Move. Also er schreibt, das ist sozusagen diese was er da von Hokuspokus macht, er schreibt mit seinem Finger eigentlich die Menschlichkeit in die Erde. Und wenn man so will, sind wir Menschen ja Erde. Also er schreibt in uns ein, wie wir sozusagen, dass wir den Fokus auf die Verbindung legen sollten und nicht so sehr auf die Trennung und die Verurteilung.
Die Verbindung ist das Wichtige und dass die Verbindung auch wieder zurückkommt. Es ist ja auch, ich muss jetzt an einen Konflikt denken, wo ich mal dabei war und da war dann so die Frage, tritt diese Person jetzt aus der Gruppe richtig raus? Es wäre dramatisch, weil da war jemand sehr verletzt, aber es wäre, also jeder hätte das bedauert, hätte diese Person diese Gruppe langfristig verlassen. Und da war es auch das Wichtige, die Verbindung zu dieser Person wiederzufinden, dass sie eben wieder dabei sein möchte und nicht austreten möchte aus dieser Gruppe. Hier in dieser Geschichte geht es darum, was trennt uns von Gott, beziehungsweise dass man in Verbindung steht mit Gott. Ich frage mich jetzt hier, diese ganzen Menschen, die da alle abgedampft sind, die trennt ja wohl was von Gott. Was war das denn, beziehungsweise was machen die denn jetzt?
Ja, ich wollte gerade sagen, also die Verbindung herzustellen oder zu halten, ist ja die Königsdisziplin. Also wir sind ja da alle von betroffen. Und wie sehr ist es eigentlich im Alltäglichen ja schon oft so, die Verbindung zu sich selbst zu behalten, gar nicht so einfach überhaupt ist. Also das ist keine Bagatelle, über die wir hier reden. Und das, es ist aber insofern ein Extremfall, als dass es um Leben und Tod geht hier. Also um die Entscheidung, jemand hat etwas getan, was wir vor unserem Gesetz mit der Todesstrafe ahnden würden. Also so steht es jedenfalls in Moses Gesetz. Und was sollen wir da jetzt machen? Und da sagt er, da müsst ihr erstmal euch an die eigene Nase packen und überlegen, seid ihr überhaupt in der Lage, das zu beurteilen. Also, weil genau, das könnte man jetzt durchexerzieren. Was trennt uns denn vom Leben? Also wir nehmen jetzt mal das Leben, damit wir nicht wieder diesen alten weißen Mann im Himmel haben, vor dem wir dann stehen, oder den mit den blonden Haaren und den Sandalen vor 2000 Jahren in der Wüste. Sondern was trennt uns, oder wo sind wir eigentlich dann unverbunden mit dem Leben? Und das ist nicht trivial. Also weil es eben vieles gibt durch Erfahrungen oder durch Leid, was mir widerfahren ist, wo es ganz richtig ist, vielleicht auch Scheuklappen anzuziehen und dann aus dem Kontakt rauszugehen. Ja, also es ist nicht Verbindung um jeden Preis, sondern es ist die Verbindung mit dem Leben, die zu halten ist. Hier, deswegen auch vor Gott dann hinterher stehen. Ne? Es geht nicht darum zu sagen, ach, ihr müsst jetzt allen Leuten rechts und links und so vergeben, dann geht es euch besser. Aber in der Tendenz ist es natürlich so. Also die Frage ist zu stellen, was trennt mich eigentlich? Was ist das? Und wie fühlt sich das an, getrennt zu sein vom Leben?
Also den Menschen links und rechts vergeben. Ist es so, dass besonders christliche Menschen besonders viel vergeben?
Das kann ich nicht sagen. Das müsste man soziologisch untersuchen. Das weiß ich nicht. Aber zumindest sind sie dazu angehalten, darüber nachzudenken. Und immer wieder diese Geschichten zu hören und die Erfahrung zu machen, dass Vergebung etwas ist, was ins Leben führt. Und dass das leicht ist, das hat keiner gesagt. Und dass man das einfach nur kann, weil man getauft ist, das glaube ich auch nicht. Also es erfordert ja schon ganz schön viel. Auch von denen, die immer nah dran sind. Das sieht man dann ja hinterher bei den ganzen JüngerInnen, die da wirklich in jeder Geschichte nacheinander immer wieder das ja versuchen, in Verbindung mit ihnen zu bleiben, aber dann auch abdriften.
Das ist ja auch ein großes Spannungspotenzial in Geschichten. Also ich war krank neulich und ich habe mir die Serie Ronja Räubertochter angeguckt in der ARD-Mediathek. Und das ist ja ein sehr schönes Buch und die Serie ist auch ganz gut. Und dort gibt es auch wirklich einen ganz langen Spannungsteil. Der Vater hat seine Tochter, Ronja Räubertochter, verstoßen, weil die den Winter über die Borka-Räuber durchgefüttert hat und denen Essen gebracht hat. Und er verstößt sie dann und sie geht weg und kommt nicht wieder, bis er sie bittet. Und er leidet auch die ganze Zeit, weil er nicht vergeben kann.
Genau, und jetzt habe ich es sehr oft gesagt, es ist wirklich nicht trivial. Also das, was zwischen Menschen passiert, ist eben, geht ja bis in das Unermessliche und auch in das, was wir vielleicht auch nicht mehr vergeben können. Also Vergebung ist nichts, was man sich vornehmen kann wie ein Waldspaziergang oder wie ein 10-Punkte-Plan, wie immer, sondern Vergebung ist, würde ich sagen, ein ganz weit verästelter und verstrickter Prozess, in dem es ja, wie eine spirituelle Erfahrung sein kann, dass Vergebung auch etwas ist, was einem widerfährt und nicht so sehr etwas ist, was man tun kann. Aber was schon, würde ich sagen, im Christlichen so ist, ist eben die Konfrontation damit. Also das immer wieder damit konfrontiert werden, mit der Schuld, mit der Vergebung, mit diesen ganzen Strukturen. Also weil das kann man natürlich auch fernhalten von sich und sagen, also nö, habe ich ja nicht gewollt, habe ich auch nicht gemacht. Ich glaube, das ist in allen Religionen, aber im Christentum besonders der Gewinn.
Wie Jesus zum Abschluss in dieser Geschichte sagt: Ich verurteile dich auch nicht. Geh und lade von jetzt an keine Schuld mehr auf dich.
Well, that's not gonna happen, right? Aber wir versuchen es. Standfest, wie wir sind. Mach's gut. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.